Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Ali Abderrahmane. Herzlich willkommen, Ali.
Vielen Dank. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
In einem Satz, wie würdest du dich vorstellen?
Ich bin Ali Abderrahmane, Gründer und Geschäftsführer von Juhi. Und wir verbinden zwei Generationen.
Du hast im Berliner Wedding Abitur gemacht und mit 18 Jahren Jung hilft Juhi gegründet. Wie kam es dazu?
Also wir hatten 2018 zusammen Abi gemacht, also Burak und ich. Wir kennen uns seit über 13 Jahren, seit der 8. Klasse. Und wir wollten in der Zeit zwischen Abi und Studium eigentlich arbeiten. Das konnten wir aber nicht, weil unsere Eltern beim Jobcenter waren, also Sozialleistungen bezogen haben. Und hätten wir gearbeitet, dann hätte die Familie Beiträge kürzer bekommen, dass wir insgesamt dann weniger hätten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir irgendwas Ehrenamtliches und haben älteren Menschen über eBay Kleinanzeigen geholfen. Und eine Person, der wir geholfen haben, die hatte gesagt, dass sie das nicht einsieht, dass wir ihr kostenlos helfen, obwohl sie Anspruch hat bei der Pflegekasse. Sie hat mehrere Jahre in die Sozialkasse eingezahlt. Aber es gibt keine Dienste, die diese Leistung anbieten, die wir auch angeboten haben. Also einkaufen gehen, zu Hause, Staubsaugen und so weiter. Und der hat uns darauf hingewiesen, hey, ihr könnt das Geld holen von der Pflegekasse. Ihr müsst das nicht kostenlos machen. Und da haben wir uns informiert und sind dann darauf gestoßen, dass wir älteren Menschen helfen können und die Pflegekasse dafür zahlen kann. Und dass die Pflegedienste das nicht anbieten können, weil ihnen Personal fehlt. Und wir damals selber jung waren und wir gedacht haben, okay, dann setzen wir halt Studenten, Schüler, Azubis dafür ein. Und so ist Juhi geboren. Und da sind wir reingestolpert und jetzt auch 7 Jahre in der Pflege stecken geblieben.
Reingestolpert und seit 7 Jahren dabei.
Ja.
Klasse. Was ist eure Vision? Was sind die Ziele für die nächsten Jahre?
Also derzeit haben wir über 5 Millionen Pflegebedürftige. 80%, also 4 Millionen Pflegebedürftige leben zu Hause und haben Anspruch auf Unterstützung im Alltag. Und 80% davon nutzen diese Ansprüche gar nicht, weil sie entweder nicht davon Bescheid wissen oder weil sie keinen Dienst finden, der die Kapazitäten hat. Und unsere Vision oder unser Ziel ist ganz einfach, wir wollen diese Alltagshilfe zugänglicher machen. Also vor allem für Pflegebedürftige, die Anspruch haben und wirklich auch die Hilfe benötigen. Und davon gibt es einige in Deutschland. Und derzeit sind wir in 17, 18 Städten. Also wir launchen gerade jeden Monat eine Stadt. Und deswegen haben wir noch einiges vor uns.
Ihr habt ohne finanzielle Zuschüsse und Förderung gegründet, kein staatliches Geld. Um zu wachsen, braucht ihr aber Geld. Woher kommt das Geld?
Also wir haben tatsächlich die ersten 3 Jahre kein Geld gehabt, also gebraucht schon, aber nicht gehabt. Wie gesagt, als 18-Jährige gegründet, aus einkommensschwachen Familien, da hatten wir auch jetzt kein Netzwerk mit Investoren und so weiter. Deswegen haben wir auch von Anfang an versucht, Cashflow-positiv zu sein im Startup-Lexikon. Wir haben aber kein Gehalt bezogen. Uns ging es erstmal nur darum, dass die Helfer ihr Gehalt bekommen und dass wir am Ende plus minus null sind. Das haben wir 3 Jahre gemacht und insgesamt über 500.000 Euro Umsatz gemacht, aber dennoch nicht profitabel gewesen. Und das war der Zeitpunkt, wo wir erkannt haben, okay, wir müssen einiges digitalisieren, ja, was in der Pflege leider nicht der Fall ist. Nur so können wir profitabler sein und uns am Ende auch ein Gehalt beziehen. Und dann hatten wir als erstes eine Förderung aus Sachsen bekommen. Da sind wir dann hin expandiert, weil sie die Hilfe gebraucht haben vor Ort. Es gab kaum Dienste. Wir haben sehr, sehr schnell die Versorgung gedeckt, dafür eine Förderung bekommen. Und als nächstes, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich die Software und App entwickeln, dafür haben wir dann sogenannte Business Angels, also Privatinvestoren aus dem Gesundheitswesen vor allem, mit reingenommen, die uns sowohl im Aufbau der Software und der App unterstützt haben, als auch wirklich dann auch die operativen Kosten für das Wachstum zu finanzieren. Und so konnten wir jetzt wieder profitabel werden, jetzt sind wir wieder unabhängig von Investoren und wachsen Cashflow-positiv.
Du bist heute 26. Wie waren die ersten 7, 8 Jahre für dich? Was ist seitdem alles passiert? Was hat dich verändert?
Ja, also ich bin in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Phasen in anderen Verantwortungsbereiche natürlich reingekommen. Also als erstes hat man gegründet, man war alleine, Burak und ich. Dann unser erster Mitarbeiter war Jost, der heutige dritte Mitgründer von uns. Da haben wir uns das erste Mal Unterstützung geholt und da haben wir das erste Mal das, was wir in den ersten 12 Monaten gelernt haben, einer weiteren Person beigebracht, ja. Aber wir hatten noch weitere Aufgaben, die wir selbst getan haben. Das für weitere 2-3 Jahre. Das heißt, selber Kundengespräche vor Ort durch ganz Berlin gefahren und bei den Senioren vor Ort gesprochen und Juhi angeboten. Wir haben Bewerbungsgespräche durchgeführt mit Hunderten von Helfern, von Schülern und Studenten. Wir haben selber die Abrechnung gemacht. Das heißt, die Rechnung gedruckt, sortiert und dann an die Pflegekasse verschickt. Und als wir dann die Software und App entwickelt haben, war das erste Mal, wo wir die Aufgaben abgegeben haben an Mitarbeitern, die diese Aufgaben gemacht haben. Und wir haben uns darauf konzentriert, diese ganzen Prozesse, die wir davor manuell gemacht haben, mit der IT zusammen zu besprechen über mehrere Monate und Jahre, um sie dann zu digitalisieren. Das heißt, wir wurden zu Product Managern und haben dann die ganze Software mit aufgebaut. Ich habe den Algorithmus geschrieben für die Abrechnung der Pflegekassen, um eigenen Rechner sozusagen zu haben, um die Budgets der Pflegebedürftigen zu berechnen. Und mittlerweile sitze ich weniger am Schreibtisch und arbeite Aufgaben ab, als eigentlich hauptsächlich in Meetings zu sitzen und Mitarbeiter zu führen. Ja, und das mit in jungen Jahren auch nicht so einfach, wenn die meisten Mitarbeiter älter sind. Und deswegen wachse ich auch selber, mache auch selber Fehler, was ich auch brauche und muss, damit ich daraus lerne. Und deswegen muss ich sagen, ist einiges passiert, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Entscheidung damals zu gründen und heute da zu sein, wo ich bin.
Eure Helfer, die jungen Helfer, die arbeiten überwiegend ehrenamtlich. Bekommen sie eine Entschädigung oder sind sie angestellt als Minijobber?
Dadurch, dass wir ein gewerblicher Anbieter sind, müssen sie bei uns angestellt sein. Das heißt, auf Minijobbasis sind sie angestellt. Sie verdienen bis zu 16 Euro die Stunde und sie sind frei, aber wie viele Stunden sie arbeiten, sie können weniger arbeiten, also beispielsweise nur 2 bis 4 Stunden die Woche. Sie können aber auch 10 bis 15 Stunden die Woche arbeiten. Die meisten sind Studenten, deswegen sind sie dann trotzdem irgendwo limitiert, also maximal 20 Stunden pro Woche, um sowas wie BAföG und sowas noch zu bekommen. Viele wollen aber auch nicht aus der Familienversicherung raus, deswegen auch die 500, ich glaube aktuell 30 oder 80 Euro nicht zu überschreiten, also die Minijobgrenze. Genau, das sind hauptsächlich junge Leute zwischen so 17, in einigen Bundesländern ab 18. Und dann ist eigentlich nach oben offen, aber im Durchschnitt liegen wir halt so bis zu 25, 30, also in dem Alter, wo man noch zur Schule, zur Uni oder eine Ausbildung macht.
Und all das, also die Arbeit der Helfer, Helferinnen, auch eure Arbeit wird von den Kassen bezahlt, gefördert?
Genau, also unsere Arbeit in dem Sinne, dass wir eine Stunde, die wir leisten, die wird bezahlt. Also wenn wir keine Hilfe leisten, dann werden wir auch nicht bezahlt. Es ist jetzt nicht projektbezogen, sondern für jede Stunde Hilfe, die wir einer pflegebedürftigen Person anbieten, kriegen wir sozusagen einen Stundensatz, der ist begrenzt in Berlin und allen anderen Bundesländern auch. Beispielsweise liegt er bei 37 oder 38 Euro die Stunde und wir rechnen 32,75 Euro ab, sind also einer der günstigsten Anbieter und dadurch bieten wir dem Pflegebedürftigen mehr Hilfe an. Er hat ein beschränktes Budget, je günstiger, desto mehr Stunden. Und das konnten wir nur, weil wir am Ende in den Prozessen viel digitalisiert haben und dadurch gespart haben und das weitergeben an den Kunden. Und dennoch sind wir wirtschaftlicher als die Dienste, die teurer sind. Ja, so hatten wir jetzt vor kurzem eine Übernahme gemacht von einem Anbieter, der in die Insolvenz gehen musste, teurer war als wir, den Mitarbeitern weniger gezahlt hat als wir. Und das zeigt die Stärke der Digitalisierung, die wir haben. Aber natürlich hat unser Geschäftsmodell auch Risiken, beispielsweise im Sommer, wenn jetzt die jungen Leute alle in Urlaub fahren, die Pflegebedürftigen vielleicht darauf verzichten zu sagen, jetzt brauche ich vielleicht einen Monat keine Hilfe, dann haben wir auch in dem Sinne keinen Umsatz. Ja, also das ist kein Abo-System oder ähnliches.
Gibt es den typischen Kunden oder die typische Kundin?
Am Anfang waren das hauptsächlich alleinlebende Pflegebedürftige, weil wir am Anfang auch nicht in Marketing investiert haben. Das heißt, wir haben nur Inbound-Leads gehabt. Das heißt, Kunden, die Bedarf hatten, sich selber informiert haben. Ja, sie sind zu den Pflegekassen gegangen, zu den Pflegestützpunkten, haben wirklich nach Hilfe gerufen und dann sind die bei uns gelandet. Und das sind Menschen, die meistens keinen Umkreis haben, keine Familie, die unterstützen kann, keine Nachbarn, die unterstützen können. Und sind sie bei uns gelandet. Ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir können jetzt sogar noch mehr Menschen helfen, also nicht nur die aktiv auf uns zukommen, sondern wir können aktiv nach außen gehen und auf diesen Anspruch hinweisen, vor allem für Pflegebedürftige, die davon nicht Bescheid wissen, erreichen wir auch Pflegebedürftige, die natürlich auch Angehörige haben oder wir erreichen direkt die Angehörigen, die sagen, hey, ich gehe für meine Mutter mal einkaufen, aber dafür muss ich irgendwie 2-3 Stunden früher von der Arbeit raus. Wenn das jemand anders übernimmt, dann kann ich die 2-3 Stunden nächstes Mal am Wochenende nutzen, um mit meiner Mutter spazieren zu gehen. Und deswegen, unsere typischen Kunden sind erstmal Menschen, die einen Pflegegrad haben, sind meistens über 70 und sind physisch eingeschränkt und brauchen Hilfe zu Hause. Ja. Wir haben aber auch Kinder, die pflegebedürftig sind. Und dann brauchen die Eltern Unterstützung und werden dann durch uns entlastet. Deswegen haben wir sozusagen ab 0 oder 1 Monat bis über 100 Jahre alt eigentlich alles dabei, aber unsere Kundenzielgruppe konzentriert sich schon eigentlich zwischen 70 und 95 Jahre alt.
Und die Helfenden, wo kommen die her? Was haben die für einen Background?
Die meisten sind bei uns tatsächlich Schüler oder Auszubildende und dann auch Studenten oder Studierende. Das heißt, Azubis sind meistens die, die eine Ausbildung zum Sozialassistenten machen beispielsweise und deswegen auch einen Minijob haben wollen, der irgendwie zu ihrer Ausbildung passt. Und deswegen sieht das auch ganz gut aus im Lebenslauf, statt beispielsweise an der Kasse zu sitzen, was an sich ja nicht problematisch ist, aber wenn man dann irgendwie Karriere im sozialen Bereich machen möchte, dann ist ja, glaube ich, ganz cool, wenn man auch Nebenjobs hatte, die sozial waren. Und Schüler ab 17, weil es gibt sehr, sehr wenig Jobs ab 17 Jahre alt, also die meisten sind ab 18, deswegen sind wir für viele 17-Jährige die erste Anlaufstelle für Nebenjobs. Und für Studierende sind wir super, weil wir sehr flexibel sind. Ja, unsere älteren Menschen, ich sage es immer, wenn man jetzt irgendwo in der Gastro arbeitet und eingeplant ist für die Abendschicht oder Nachtschicht und dann kommt irgendwie eine Feier rein von einem Freund, dann kann man schlecht absagen beim Job. Und bei uns kann man Frau Müller anrufen und sagen, kann ich 3 Stunden früher kommen. Wenn der Einkauf 3 Stunden früher da ist, wird das kein Problem sein oder der Haushalt irgendwie am nächsten Tag erst gemacht wird. Deswegen sind wir sehr, sehr flexibel für junge Leute und das sind viele andere Minijobs aktuell nicht. Und deswegen sind wir sehr attraktiv und kriegen monatlich über 5000 Bewerbungen und können da 200, ich glaube dieser Monat sogar über 350 Mitarbeiter pro Monat einstellen.
Ganz Deutschland?
Ganz Deutschland, ja.
Die Angebote sind Einkaufshilfe, Haushaltshilfe und Betreuung. Mhm. Was davon wird am meisten gebucht?
Tatsächlich die Haushaltshilfe. Also das ist, was gebucht wird. Nicht das, was wir am Ende leisten. Ich sage immer, dass wir Deutschen ungern eingestehen, dass wir einsam sind. Also niemand sagt, ich bin einsam und ich suche jetzt jemanden, der zu mir kommt und mir spricht. Vor allem sagt man es nicht seinem Nachbar. Man sagt eher, ich habe eine kostenlose Haushaltshilfe von der Pflegekasse. Aber von den 3 Stunden Haushaltshilfe, die bei uns gebucht werden, sind 2,5 Stunden oder 2 Stunden Kaffee trinken und über alte Zeiten sprechen. Und dann sagt man ja gut, es reicht, wenn du irgendwie Sofa so ein bisschen in Ordnung bringst und unten einen Karton noch in den Keller bringst. Ja. Also es ist am Ende sehr, sehr viel Betreuung und Gesellschaft leisten, was vollkommen normal ist in der Zeit, wo viele ältere Menschen einsam sind. Aber wir kriegen die Pflegebedürftigen tatsächlich mit der Haushaltshilfe. Ja, das finden sie immer ganz super, dass es dann auch bezahlt wird. Sagen aber auch ganz klar, dass wir kein klassischer Reinigungsdienst sind. Also man darf jetzt keine professionelle Putzkraft erwarten, sondern junge Leute, die einfach unterstützen, wo man selbst jetzt physisch nicht mehr oder physisch eingeschränkt ist und deswegen es selber nicht mehr hinbekommt.
Du hast Mitbewerber, einen gewissen Wettbewerb angesprochen. Es gibt auch andere Anbieter. Was macht ihr besser?
Also es gibt in Deutschland derzeit ca. 18.000 Alltagshilfedienste und wir sind nach unseren Zahlen oder unserer Recherche der drittgrößte in Deutschland. Das heißt, erstmal gibt es sehr, sehr viele kleine Alltagshilfedienste. Ja, die arbeiten sehr manuell, ohne Software und haben ihre 5 bis 10 Mitarbeiter. Ich nenne es immer so Tante Emma Alltagshilfedienst. Und die kommen sehr schnell an ihre Grenzen. Wenn 2, 3 Mitarbeiter kündigen, wenn einer im Urlaub ist, 2 krank sind, dann bleiben die Kunden schon ohne Hilfe. Zusätzlich passiert sehr viele Fehler in der Abrechnung, ja, dadurch, dass sie ja nicht sauber digital arbeiten. Und zusätzlich können sie keine neuen Kunden aufnehmen, weil sie nicht so einfach Personal gewinnen, ja. Und das sind so erstmal die Punkte, die wir anders machen, ja. Wir sind digital. Wir machen keine Fehler in der Abrechnung. Wir rechnen auch direkt ab mit der Pflegekasse. Das heißt, für die Pflegebedürftigen, die müssen jetzt nicht beispielsweise in Vorkasse gehen oder ähnliches. All diese Punkte. Und zusätzlich, dadurch, dass wir die junge Zielgruppe erreichen, haben wir nicht das klassische Personalproblem. Ja, also wir können jeden Monat in jeder Stadt Kunden aufnehmen. Da gibt es fast in jeder Stadt eigentlich nur Wartelisten bei unseren Mitbewerbern. Und das ist ein weiterer Punkt. Ja. Deswegen ist das, was wir erstmal anders machen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, der Pflegebedürftige entscheidet sich auch am Ende, wer mir mehr Hilfe gibt. Ja. Ich nehme lieber 4 Stunden statt 2 Stunden. Weil die Pflegedienste können auch die Dienstleistung anbieten, die wir machen. Aber die können halt nur 1,5 oder 2 Stunden Hilfe anbieten pro Monat. Und wir können mindestens 4 bis zu 13 Stunden im Monat, je nach Pflegegrad. Und das machen wir natürlich auch am Ende anders, dass wir günstiger sind und mehr Hilfe anbieten.
Konkurrenz ist nicht immer gut. Es gibt vielleicht Anbieter, die euch nicht mögen beziehungsweise euch ablehnen, wie auch euren Ansatz, eure Philosophie. Gibt es juristischen Streit oder das sogenannte Anschwärzen bei den Kassen?
Tatsächlich bisher noch nichts Großes erlebt, ja. Also wir haben natürlich Kunden, die manchmal sich irgendwie beim Senat oder bei der Kasse melden oder so, weil sie selbst noch nicht ganz genau wissen, was man überhaupt abbrechen darf oder nicht. Also wir halten uns einfach nur an die Richtlinien, an die Gesetze. Und wenn wir bestimmte Budgets nicht abbrechen dürfen und dann auch verfallen, dann müssen wir uns daran halten und das sehen einige nicht so ganz ein. Dass wir jetzt direkt von Konkurrenten etwas erlebt haben, eher selten. Also wir sehen, dass viele unser Konzept natürlich kopieren. Das sehen wir schon in unterschiedlichen Bundesländern. Und der Markt ist groß, deswegen sehen wir da jetzt erstmal fast jeden Anbieter auch nicht als Konkurrent, sondern einfach nur als Mitbewerber. Ich glaube, dass das, was wir die letzten 7 Jahre an Know-how aufgebaut haben und in die Prozesse einfließen haben lassen und daraus eine Software und eine eigene App, das braucht Zeit, um das nachzuholen oder aufzuholen. Deswegen machen wir uns da erstmal keine Sorgen, dass das Juhi 2.0 in der gleichen Form in den nächsten Monaten geben wird.
Ihr seid, wenn ich das richtig gesehen habe, ausschließlich an Uni-Standorten in Städten tätig. Was ist mit Städten ohne Uni-Anschluss? Die sind erstmal nicht dabei?
Als Startup muss man immer schauen, wie kann man mit wenig Ressourcen das Maximum rausholen. Hm. Und wir haben auch Unistädte, wo wir noch nicht aktiv sind, weil wir dort sehen, dass es ausreichend Anbieter gibt. Ja, vielleicht nicht gute Anbieter, wo die Kunden auch nicht zufrieden sind mit der Qualität, wo Pflegeberater sagen, kommt trotzdem zu uns. Aber es ist schwieriger, einen Kunden zu akquirieren, wenn es auch einen anderen Anbieter gibt. Man muss jetzt erstmal den Kunden davon überzeugen, dass wir besser sind. Es gibt aber Städte, wo wir gerade auch hin expandieren, wo es gar keine Anbieter gibt. Das heißt, da müssen wir den Kunden gar nicht erst überzeugen, dass wir besser sind, sondern der sucht uns schon quasi. Ja? Das heißt, wir geben weniger Marketing aus. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal einfach nach Prioritätenliste, schauen wir uns die Städte an, wo wir mit wenig Aufwand, mit wenig Ressourcen die maximale Hilfe leisten können, ja? Und die maximalen Kunden gewinnen können. Und das sind aktuell Unistädte, einfach weil wir dort viel, viel einfach junge Leute gewinnen. Und Städte, wo wir einfach wenig Wettbewerb haben und wo wir einfach durch die Pflegeberater, durch unser Netzwerk schon mitgeteilt bekommen, dass es eine sehr hohe Nachfrage gibt. Wir schließen aber nicht aus, dass Juhi auch funktionieren kann, ja, in anderen Städten, in Städten, die keine Unis haben. Es wird nur schwieriger sein, junge Leute zu akquirieren. Aber es wird möglich sein. Wir haben zum Beispiel den Anbieter Neumünster übernommen und dennoch sind wir dort aktiv. Ja, wir wachsen nicht so stark wie in Unistädten, aber wir wachsen trotzdem. Genauso können wir an Standorten gehen, wo es schon Wettbewerb gibt, damit wir den Pflegebedürftigen zeigen, hey, es gibt auch qualitative Anbieter in dem Bereich. Ja? Man muss sich nicht einfach zufrieden geben mit der schlechteren Qualität und mit höheren Preisen und wenig Hilfe. Aber alles hat seine Zeit. Wir hätten auch jetzt einige Millionen sammeln können von Investoren, um das alles schnell zu machen. Wir sind aber auch Fan davon, das immer ganz langsam zu machen, gesund und viele Fehler zu machen, um daraus zu lernen und dann nicht erst, wenn das Ganze aufgeblasen ist, dann erst Fehler nicht mehr rückgängig machen zu können. Und deswegen alles Step by Step.
17 Städte hast du erwähnt, da seid ihr unterwegs. 3 von diesen 17 sind in Ostdeutschland. Mhm. Wie entwickelt sich die Situation dort in den neuen Bundesländern?
Wir sind sehr lange schon in Dresden, Leipzig, Chemnitz unterwegs. Also es gab erstmal kein Bundesland, was uns eine Förderung angeboten hat, damit wir unser Konzept dorthin bringen. Deswegen kann ich eigentlich von Sachsen nur sehr, sehr gut sprechen. Dann, als wir dort gestartet haben, ging zum Beispiel Dresden direkt ab. Ja, also wir hatten gar keine Probleme, dort Kunden zu gewinnen. Wir haben auch immer einfach Helfer gefunden. Von der Qualität waren die Bewerber auch immer sehr gut. Vergleichsweise wie jetzt beispielsweise in Berlin, ja, oder in den größeren Städten. Also allgemein in den kleineren Städten haben wir mehr sozialere eingestellte Helfer oder Bewerber, besser gesagt. Ja, also wir sehen Tendenzen und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den Städten in Ostdeutschland und in Westdeutschland, sondern es sieht alles sehr gut aus. Wir wachsen dort ganz gut und ja.
Stichwort Wachstum, was vor allem wächst und wer auch wächst, ist die Gruppe der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, die sogenannten jungen Alten. Viele sind ja sehr rüstig und engagiert. Braucht sowas wie ALHI, Althilft, als Erweiterung eures Angebots?
Ja, also wir haben das natürlich schon sehr, sehr oft als Vorschlag von damals auch Investoren oder Leuten aus dem Markt. Wir bekommen natürlich auch sehr viele Bewerbungen von älteren Menschen. Ja, wir haben sogar auch 1, 2, 3 ältere Menschen, die bei uns arbeiten. Also unsere Bedingung ist, dass man mit der App arbeiten kann. Wir haben gesehen bei der Übernahme, dass schon einigen es schwer fiel, mit unserer App zu arbeiten. Ja, das ist auch unsere These. Wir wollen aber auch nicht unter Generalverdacht jetzt alle setzen und sagen, ältere Menschen können nicht mit Apps umgehen. Das möchte ich nicht sagen, nur ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir 100 Helfer akquirieren, die 18, 19 sind, dass sie mit einer digitalen App und die auch so gebaut ist wie beispielsweise TikTok oder Instagram, dass sie damit besser klarkommen oder einfacher klarkommen. Deswegen kann es halt sein, dass wir in Zukunft sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr so viele junge Leute gewinnen und es gibt sehr viele ältere Menschen, die irgendwie ihre Rente aufbessern wollen. Die kommen mit der App super klar, sind flexibel und wollen ältere Menschen helfen, dass sie es theoretisch auch machen können. Aber auch da wichtig wieder, wir müssen uns auf eine Sache fokussieren, was wir am besten machen können. Und das konnten wir gerade, indem wir junge Leute akquirieren, in der Masse, die wir auch brauchen. Und das werden wir auch erstmal so weiterverfolgen, bis wir irgendwie uns weitere Konzepte anschauen.
Eure Philosophie ist Digitalisierung statt Bürokratie. Wo gibt es in der Pflege zu viel Bürokratie, Ali?
Überall. Also wir haben angefangen und da war wirklich jeder Prozess von A bis Z manuell und mit Papier. Und ich würde sagen, jetzt mittlerweile haben wir es geschafft, alles, was intern bei uns ist, schon zu digitalisieren. Ja? Also die Kundenaufnahme, also der Kunde kann trotzdem bei uns anrufen, aber danach läuft alles digital ab. Das Matching zwischen Helfer und Kunde, dann die Terminvereinbarung, die Termineinstellung, die Terminunterschrift, die Erstellung der Rechnung. Der einzige Schritt, der leider noch bürokratisch ist, ist, dass die Rechnung noch ausgedruckt werden muss und an die Pflegekasse geschickt wird, damit die Pflegekasse das wieder einscannt. Ja, also macht nicht so viel Sinn, ist aber leider so. Deswegen müssen wir, ich komme wirklich gerade aus dem Büro, wo wir 30 Kilo Blätter also in einen Karton gepackt haben. Das waren über 12 Packs von diesen 500er Blätter, die man kennt. Also über 2600 Blätter haben wir jetzt verschickt. Und das ist schon krass. Ja, das ist sehr, sehr schade, weil wir verlieren erstens Geld, Zeit, Ressourcen und so weiter. Und für die Pflegekassen ist es auch aufwendig. Die müssen Mitarbeiter da setzen, der die ganzen Sachen scannt, statt das irgendwie direkt zu digitalisieren. Und deswegen ist noch der letzte Schritt sozusagen zwischen uns und den Pflegekassen. Die Kommunikation ist leider noch in Papierform. Ja, aber wir sind froh, dass wir nicht mehr faxen müssen.
Dass dieses Wort fällt im Podcast von Gesundheitsstadt. Ja, wir sind im Jahr 2025. Was sind die nächsten digitalen Schritte? Wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Wohin geht die Reise im Bereich Jugendhilft?
Es sind erstmal zwei Sachen. Das eine ist, dass wir uns weiter darauf konzentrieren wollen, die Alltagshilfe so anzubieten, so gut wie es niemand anderes kann im Markt. Ja, das tun wir jetzt schon, aber wir wollen natürlich auch unseren Wettbewerbsvorteil verteidigen. Das heißt beispielsweise, dass Pflegeberater, ja, die Pflegebedürftige beraten und dann geeigneten Anbieter für sie suchen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, über das Tool von Juhi die Postleitzahl einzugeben und Echtzeit zu sehen, wie viele Helfer wir haben und eine KI ausrechnet, wie lange wir brauchen für eine Zuteilung. Im Vergleichsweise würden sie eine Liste durchtelefonieren und bei 10 Anbietern hören, dass sie erstmal auf eine Warteliste gesetzt werden. Und dass das einfach ein krasser Kontrast ist zu uns. Und dass wir sozusagen auch alle Stakeholder, die um den Pflegebedürftigen herum sind, ja, Angehörige, Pflegeberater, Pflegedienste, genauso mit Juhis Tools arbeiten, um am Ende die Alltagshilfe, die wir anbieten, auch gut zu organisieren. Das ist das eine. Das heißt, die Alltagshilfe weiter zu digitalisieren, noch weiter zu optimieren. Das andere ist, dass wir natürlich schauen, wo können wir mit unseren jungen Helfern, mit unserer App, mit unserer Plattform, mit unseren Prozessen weiterhin unterstützen. Da hatte ich zum Beispiel vor kurzem mit der Pflegebeauftragte von Berlin gesprochen. Und da gibt es beispielsweise Themen wie Schulbegleitung, ja, oder dass auch bei Pflegediensten mal Ausfälle gibt, ja, für Tätigkeiten, die wir auch ausführen können oder Medikamente vor der Apotheke abholen oder ähnliches für Pflegebedürftige, die sich nicht mehr bewegen können. Das heißt, überall dort, wo Menschen noch gebraucht werden, wo es aber nicht so viel Personal gibt, wir aber diese Masse an Helfer haben, einfacher so einen Auftrag reinschicken können. Ja? Auch Themen wie Fahrdienste, ja? Dass unsere Helfer dann P-Schein machen und dann können sie in der App gesonderte Aufträge bekommen und dann auch einen höheren Stundenlohn. Ja, oder dass wir sagen, wir betreuen jetzt auch demenzerkrankte Menschen. Ja, dann können die auch eine Schulung machen für Demenz und kriegen einen höheren Stundenlohn, wenn sie so einen Auftrag annehmen. Ja, also dass wir spezialisierte Aufträge erstellen, die Helfer dahingehend anbieten, dass sie sich selbst schulen und dadurch incentiviert werden, dass sie dann höheren Stundenlohn verdienen und exklusive Aufträge bekommen. In die Richtung können wir uns noch weiterentwickeln. Ja, wir glauben, dass wir die Bereiche, wo es Fachkräftemangel gibt, vor allem die Lücken schließen können.
Das sind ja völlig neue Geschäftsfelder. Spannend. Wo stehen wir in 5 Jahren, 10 Jahren? Hast du da eine Idee? Wie geht's weiter? Also Stichwort Plattform, Stichwort Weiterbildung, Zusatzqualifikation, Stichwort Fachkräftemangel. Ihr könnt viele Berufe nicht ersetzen, aber entlasten natürlich auch stark.
Das, was ich jetzt sage, natürlich ist alles Zukunftsmusik. Ich bin immer Fan davon, viel Nein zu sagen. Und aktuell müssen wir auch leider sehr, sehr vielen Kooperationspartnern auch tollen Ideen und Produkten, die unsere Pflegebedürftigen auch vielleicht brauchen, einfach Nein sagen, ja, weil wir uns nur so fokussieren können und eigentlich nur dort sind, wo wir gerade sind, weil wir immer Nein gesagt haben bisher. Und das müssen wir noch weitere 2 bis 3 Jahre machen. Ja, also solange wir nicht deutschlandweit aktiv sind, in allen Bundesländern, in den meisten Unistädten, müssen wir uns erstmal auf die Alltagshilfe konzentrieren und schauen, wie können wir schnell allen Pflegebedürftigen, die Hilfe brauchen, auch diese Hilfe anbieten. Und erst dann kommen diese ganzen weiteren Tätigkeiten. Also ich würde sagen, in 5 Jahren machen wir auch mehr als Alltagshilfe. Und in 10 Jahren ein bisschen mehr weitere Felder als nur Alltagshilfe. Also wir würden uns auch nur langsam reintasten in neue Bereiche, um zu schauen, ob das wirklich passt. Und ist das ein Win-Win für alle? Ja, also für die Helfer, für die Kunden, die wir haben, also unsere Pflegebedürftigen, als auch für uns.
Ihr seid ja vor allem eine Antwort auf die wachsende Einsamkeit in der Bevölkerung. Die wächst auch unter Jüngeren wie unter Älteren. Was sind die Gründe? Was sind für euch, für dich die Gründe, die Ursachen dieses anhaltenden Trends?
Ich war sehr oft bei Pflegebedürftigen zu Hause. Und was sehr oft natürlich vorkam, ist, mein Sohn lebt in Dortmund, meine Tochter in Stuttgart und ich bin hier allein. Ja? Also, dass ich immer dachte, okay, die haben vielleicht keine Familie, haben keine Kinder. Nee, die haben schon Kinder, aber die sind halt nicht in der Nähe. Und wenn wir auch die Statistiken anschauen, sterben Männer vor Frauen und dann bleiben halt sehr oft die Mütter alleine. Ja? Das heißt, die Kinder wohnen nicht in der Nähe, der Mann ist verstorben, man lebt alleine. Und wenn jetzt auch die Nachbarn mal alle weggezogen sind und man selber ist aber immer dort geblieben, wo man gewohnt hat, dann hat man vielleicht auch neue Nachbarn, die etwas jünger sind, mit denen man jetzt vielleicht nicht eine Freundschaft geschlossen hat. Und dann ist man mit 70, 80 natürlich allein und auch irgendwann einsam. Ja, einsam bedeutet nicht immer allein, aber in den meisten Fällen. Und dementsprechend denke ich, dass das zumindest eine Ursache ist. Natürlich, dass man sehr wenig soziale Kontakte hat. Das hat man auch in der Corona-Krise gesehen. Ich hatte vor kurzem erst mit jemandem gesprochen, der über seine Mutter gesprochen hat, dass sie eigentlich super aktiv war, sehr sportlich, mit Menschen sich getroffen hat. Und dann kam die Corona-Krise und danach wollte sie gar nicht mit so vielen Menschen. Aber das hat sie dann kaputt gemacht, ja. Und dann war sie körperlich auch schwächer geworden. Also die Lust überhaupt, sich mit Menschen zu treffen und dann dadurch die Konsequenz, dass man dann vereinsamt, weil man sich nicht mit Menschen trifft. Und genau diese sozialen Kontakte wollen wir zurückgeben, dass ein Helfer zum Beispiel zumindest einmal die Woche vorbeikommt, ja, um einfach mal Hallo zu sagen, wie geht's, Kaffee trinken. Und auch wenn gar nicht so viel gemacht wird miteinander, dass man wenigstens diesen Kontakt hat. Der Postbote kommt nur bis zur Tür, bringt ein Paket und geht. Wenn die Nachbarn nicht vorbeischauen, dann hofft man nur, dass der Pflegebedürftige dann mindestens ein oder zweimal zum Arzt geht und wenigstens dort Menschen sieht, ja, und rausgeht. Und ich würde sagen, einfach auf jeden Fall wenig soziale Kontakte.
Das erinnert mich an meinen eigenen Zivildienst damals. Ich habe auch Ältere besucht und unterhalten und kleinere Botengänge unternommen, den einen oder die andere auch mal ins Krankenhaus gebracht zur Dialyse, also so Fahrdienst oder begleitetes Fahren. Damals gab es das als Zwangsdienst, wenn man das zugespitzt sagen will, Bundeswehr, Zivildienst. Jetzt gibt es wieder eine Debatte um das Thema sozialer Pflichtdienst. Brauchen wir so etwas, um den Zusammenhalt der Generation zu stärken in Deutschland?
Sehr gute Frage. Ich nutze das natürlich auch immer und sage, dass wir der moderne Zivildienst sind. Nur, dass wir freiwillig sind und den Helfer dahingehend das geben, was er auch braucht. Weil ich glaube, ein junger Mensch muss trotzdem irgendwie seine WG bezahlen. Ja? Und wenn er studiert, dann muss er auch irgendwie von etwas leben können. Und BAföG ist jetzt auch nicht viel, was man bekommt mittlerweile. Deswegen wäre das für uns erstmal auch kein direkter Ersatz, sondern es würde nebenher existieren. Es könnte sein, dass es positive Effekte hat. Ich kann mir aber auch vorstellen bei der heutigen Generation, dass dann, wenn man etwas erzwingt, dass es vielleicht nicht zu dem Resultat führt, was man sich wünscht. Wir schaffen es aktuell, dass wir 5.000 Bewerbungen bekommen und davon aber nur 6% einstellen. Ja, das heißt, 94% der Bewerber lehnen wir ab. Dadurch wird der Job attraktiv und man schafft ein Knappheitsprinzip. Wodurch natürlich viele sich denken, ich will auch unbedingt rein. Also ich will mich sozial engagieren, ich will bei Juhi arbeiten. Und genau diese Brand wollen wir schaffen auf TikTok, auf Instagram, dass junge Leute sagen, wie hast du es da reingeschafft? Ja? Wie kann es sein, dass von 5 Leuten in der Klasse nur einer angenommen wird? Und ich glaube, dadurch entsteht ein Hype für soziale Tätigkeiten. Und wir haben auch sehr, sehr viel gemacht bei Juhi mit Arbeitsbelehrungen. Und wenn man zum Beispiel unpünktlich war, dann musste man eine Vertragsstrafe zahlen oder sowas. Das kannst du niemals durchziehen. Ja? Das kann man machen. Aber man verliert den Helfer eigentlich nur. Man verärgert ihn, auch wenn er selber Fehler gemacht hat. Wir haben es eigentlich umgedreht, dass wir die incentiviert haben, die gut gearbeitet haben. Wir haben ein Ranking, Gamification in der App und die Helfer, die pünktlich beim Kunden erscheinen, die Aufträge direkt annehmen oder ablehnen innerhalb von wenigen Stunden. Wenn sie einen Auftrag annehmen, sofort den Kunden anrufen, innerhalb weniger Stunden bekommen Punkte und die Punkte bekommen, kriegen einen Bonus und einen höheren Stundenlohn. Und dadurch haben sich automatisch die Helfer diszipliniert und machen die Tätigkeiten richtig. Am Ende des Monats muss man immer zum ersten den Auftrag in dem Monat abschließen. Auch das haben alle sehr unpünktlich gemacht. Dadurch konnten wir später abrechnen, später bezahlen die Löhne. Mittlerweile, wer nicht rechtzeitig abschließt oder andersherum pünktlich abschließt, kriegt nochmal 1 Euro für jede Stunde, die er geleistet hat. 95% schließen am letzten Tag ihre Monate ab. Also nochmal zu dem Prinzip, ich kenne mich da jetzt wenig aus. Ich habe selber keinen Zivildienst gemacht, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das was bringt oder nicht. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass wir vielleicht zuerst versuchen, Leute zu incentivieren, die das schon von alleine machen und freiwillig machen und diese Freiwilligkeit auch mehr pushen, bevor wir anfangen, wieder etwas aufzuzwingen und vielleicht dann wieder die Motivation für soziale Tätigkeiten und dann so eine gewisse Distanz wieder aufzubauen, weil man es ja einfach nur muss.
Wenn ihr über 90% ablehnt, der Bewerber, dann gibt es ja offenbar eine große Nachfrage nach diesen Tätigkeiten, nach dieser Alltagshilfe. Also es braucht eigentlich da gar keinen Zwangsdienst, oder?
Theoretisch ja. Wir suchen uns natürlich die Helfer aus, die wirklich helfen wollen und die in unser Profil passen. Also wir haben die letzten 7 Jahre auch gesehen, welche Helfer uns eher Probleme gebracht haben, die vielleicht nicht so ganz reingepasst haben in unser Konzept. Deswegen haben wir ganz, ganz scharfes Profil. Heißt nicht, dass die anderen 94% nicht nett sind, nicht sozial sind, aber es passt halt einfach von allen Faktoren her nicht. Und das Interesse nicht an Alltagshilfe ist hoch, sondern wir haben diese Nachfrage auch irgendwo sozusagen künstlich herbeigerufen. Und am Ende haben wir in dem Markt, wo viele nach Fachkräften suchen und auch viele sagen, dass es gerade eher ein Bewerbermarkt ist und so weiter, einfach das angeboten haben, was so junge Leute wollen, also sozial sich engagieren, fair bezahlt werden und flexibel sein. Und alles drei bieten wir an. Und dann kriegt man auch so viele Bewerbungen. Deswegen würde ich sagen, ja, das Interesse ist auf jeden Fall da. Man muss halt nur die Rahmenbedingungen so setzen, dass die jungen Leute auch Lust haben, das zu machen.
So ein Tipp für die ganzen alten Organisationen, oder? Inklusive wahrscheinlich auch der Bundeswehr, die auch extreme Probleme hat, Leute, junge Leute zu finden, zu bekommen, zu halten.
Absolut. Und ich denke, der erste Schritt ist, dass man junge Leute in wichtigen Positionen mit reinbringt. Ich meine, wir haben uns diese Position selber gegeben, indem wir die Gründer sind und wir selber entscheiden dürfen, wie wir unseren Instagram-Kanal machen, wie wir unseren TikTok-Kanal machen, dass ich selber vor die Kamera gehe und Werbung mache, dass wir Facebook, Google-Werbung schalten, YouTube-Werbung schalten und dass wir jetzt nicht die klassischen heute ist Ostern-Post auf Instagram posten, der natürlich bei der jungen Zielgruppe gar nicht ankommt. Und ich glaube, wenn man die junge Zielgruppe verstehen möchte, dann muss man auch junge Leute bei sich im Team haben und nicht nur ganz unten als Junior Marketing Manager, sondern vielleicht auch in höheren Ebenen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich aktuell selber mittlerweile aus der Zielgruppe raus bin. Also ich benutze selber nicht TikTok in meinem privaten Gebrauch und jetzt kommen neue Apps wie BeReal und so weiter, die ich selber auch nicht nutze. Das heißt, ich schaue jetzt schon selber nach Leuten, die etwas jünger sind, eher so 18, 19, die die Plattform eigentlich gut kennen, auch im Privaten auch nutzen, damit sie genau dieses Know-how uns weitergeben, weil wir müssen immer wieder die eigentlich schon 14, 15-Jährigen erreichen, damit sie in ein, zwei Jahren sich dann bei uns bewerben, wenn sie 17 sind.
Du bist Berliner, ihr habt in Berlin gegründet, ihr seid noch in Berlin, Teil der Gesundheitsstadt Berlin. Was bedeutet Berlin für dich, für euch als Lebens-, als Wirtschaftsstandort?
Also das stimmt. Ich bin auf jeden Fall in Berlin geboren und habe eine große, große Beziehung auch zu Berlin. Habe eine Zeit lang jetzt außerhalb von Berlin gelebt und habe dann nochmal gesehen, was ich an Berlin gebraucht habe und bin froh, jetzt wieder hier zu sein. Also ich denke für uns als erstes natürlich, dass wir direkt am Anfang einen Standort hatten, der sehr viele Pflegebedürftige hatte, sehr viele junge Leute, viele, die sozial engagiert sind. Das Vertrauen vom Senat war am Anfang eher durchschnittlich, das hat sich aber mittlerweile etwas gebessert. Da hätten wir uns natürlich eher sowas wie in Sachsen vorstellen können, aber das hat sich mittlerweile auch gelegt, dadurch, dass wir auch jetzt in Berlin einer der größten Anbieter sind. Und alles, was wir testen, testen wir auch erstmal in Berlin. Das heißt, für uns ist Berlin der Standort, unser größter Standort auch mittlerweile immer noch. Also über 50-60% unserer Kunden sind in Berlin. Noch vor zwei Jahren waren das 80-90%, also wir wachsen natürlich in anderen Städten. Aber wenn wir etwas testen wollen, dann machen wir es in Berlin, weil wir uns hier auskennen. Ja? Wenn wir eine Marketingkampagne testen wollen, einen neuen Marketingkanal, den wir noch nicht bisher genutzt haben, dann machen wir es in Berlin. Also Berlin bietet uns eigentlich alles, was wir brauchen, um jede Art zu testen. Wir können auch eine kleine Stadt irgendwie nachspielen. Ja? Wir gehen in einen Bezirk und suchen uns genau die gleichen Altersstrukturen, die vielleicht beispielsweise in Augsburg gegeben sind und versuchen sie nachzuspielen. Ja? Zusätzlich haben wir natürlich mit Brandenburg, Potsdam als Kleinstadt, um auch da bestimmte Sachen nachzuspielen. Deswegen ist Berlin für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Standort und wird es auch immer bleiben. Und wir wollen auch in Berlin bleiben und hier vor allem in erster Linie auch etwas zurückgeben für das, was wir auch in unserer ersten Zeit als Schüler, Studenten, natürlich auch unsere Familien bekommen haben.
Was könnte besser laufen in Berlin?
Als erstes würde ich sagen, die Kommunikation natürlich mit den Behörden, sei es an sich die Digitalisierung mit den einzelnen Stakeholdern wie Finanzämtern, Senat und Sozialämtern, aber auch, ich denke, Akteure, wo man weiß, dass sie seriös sind und eine wichtige Rolle spielen für das Ökosystem, nicht immer automatisch unter Generalverdacht zu setzen. Ja? Wir haben schon sehr oft Situationen gehabt, wo wir immer denken, dass wir uns immer wieder rechtfertigen müssen für das, was wir machen, statt dass man auch mal auf die Schulter geklopft bekommt. Wir brauchen es nicht, aber bevor man wieder kritisiert, sollte man immer erstmal auch Danke sagen für das, was man hier leistet. Und das fehlt manchmal. Das fehlt uns sehr, sehr oft. Also wir hatten vor allem in den ersten Jahren damit zu kämpfen, dass wir uns immer wieder rechtfertigen mussten, dass wir richtig arbeiten, dass wir seriös sind, dass wir nicht betrügen. Und das finden wir halt sehr, sehr schade. Dass man kontrollieren sollte, finde ich wichtig. Vor allem in dem Bereich der Pflege wird sehr, sehr viel auch falsch gemacht. Aber wenn man sich kennt, Mensch persönlich auch, und man immer wieder auch beim Senat ist, dann sollte man auch irgendwann auch eine gute Beziehung zueinander haben. Nur so hält man auch Leute in dem Bereich, in dem Markt. Ich meine, wir hätten uns auch entscheiden können, irgendwo im Marketingbereich etwas zu gründen, aber wir haben uns entschieden, als junge Leute im Pflegebereich zu gründen, was alle unsere Freunde nicht gemacht haben. Und ich finde, das sollte man früher schon pushen und unterstützen, damit wir auch mehr Ali und Buraks haben, die dann in der Pflege gründen und auch die Gesundheitsbranche digitalisieren und voranbringen.
Das große Thema auch bei uns in der Gesundheitsstadt ist ja, den Seniorinnen und Senioren möglichst lange ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Über 90% wollen ja bis zum Ende, bis zum Schluss ihres Lebens auch in den eigenen vier Wänden wohnen. Wie schaffen wir das in Berlin? Was braucht es dafür? Braucht es ein Konzept, eine Initiative vom Senat?
Ja, also als erstes denke ich, dass das nicht nur ein Berlin-Ding ist, aber dass man gewerblichen Anbietern immer erstmal etwas negativ gegenübersteht. Ja, weil man immer das Gefühl hat, gewerbliche Anbieter sind profitorientiert und denken erstmal nur an Profit. Und deswegen arbeitet man lieber nicht mit denen zusammen und spricht auch gar nicht miteinander. Und das müssen wir ändern. Also wenn wir es wollen, dass Pflegebedürftige in den eigenen vier Wänden bleiben, dann müssen wir wichtige Dienstleister, Anbieter, Akteure zusammenbringen. Wir können mit der Alltagshilfedienste einen großen Beitrag leisten, dass die Pflegebedürftigen in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Aber wir müssen aber auch Themen wie Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, ja, also dass man dann zum Beispiel das Bad umbaut oder dass man so eine Pflegebox bekommt oder dass man Hausnotruf installiert. Das sind alles weitere Tätigkeiten, die alle von der Pflegekasse gefördert werden und bezahlt werden, die man zusammenspielen lassen muss, ja. Genauso, dass ein Pflegedienst sich auf die Pflege konzentriert, Alltagshilfedienste, Alltagshilfe anbieten und der Pflegeberater seine Pflegeberatung macht und dass man nicht den Finger aufeinander zeigt und nee, der ist nicht so gut und der macht das nicht. Dass man da auf jeden Fall einen Senat braucht, der ein Konzept schafft, wie es schaffen, Anbieter vor allem in Quartiere zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, auch wenn sie gewerblich sind. Ja, dass man sowohl gemeinnützige Vereine, dass man Ehrenamtler, aber auch gewerbliche Anbieter, Pflegeheime, alle zusammenbringt an einem Tisch und zusammenarbeitet und nicht dieses Profit gegen Ehrenamtler hat oder gegen Gemeinnützige, weil das spüren wir auch hier sehr oft in Berlin, was wir sehr, sehr schade finden, weil am Ende haben wir alle das gleiche Ziel, sonst wären wir nicht in der Branche. Wir wollen alle die Pflegebedürftigen helfen, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben.
Gibt es Bezirke, die da schon weiter sind, die das schon umsetzen, angehen oder stehen wir hier noch ganz am Anfang?
Also wir haben bisher jetzt noch keinen, der auf uns zukam und sagte, hey Juhi, lass uns mal zusammen irgendwie ein Quartier zusammen pflegen. Eher von anderen Städten beispielsweise haben wir schon ein Angebot bekommen, dass in Cottbus etwas aufgebaut wird, wo so gedacht wird, wo man von vornherein nach Anbietern sucht, die in einer bestimmten Tätigkeit und in einer bestimmten Nische so stark dastehen, dass die eine komplette Stadt bedienen können und dass man solche Anbieter zusammenbringt. Und da sitzen wir gerade mit einigen am Tisch, um zu schauen, wie wir mit Juhi zum Beispiel in ganz Cottbus die Alltagshilfe anbieten können. In Berlin haben wir noch nicht so einen Bezirk. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass die Pflegebeauftragte jetzt in jeden Bezirk gegangen ist und mit allen gesprochen hat, um zu schauen, was gibt es denn überhaupt, um danach erst dann auch zu schauen, was wir dann hinzufügen können. Ich weiß aber auch, dass sie sehr oft immer platziert, dass es die Alltagshilfe gibt und ja, und dass das schon ein erster Schritt ist. Ja, also dass sich jetzt was geändert hat mit dieser Position der Pflegebeauftragte, dass sich jemand überhaupt um das Thema kümmert. Das gab es jetzt die letzten Jahre nicht und da fanden wir schon, dass es sehr, sehr dünn war, was so die Zusammenarbeit unter vielen Anbietern gab.
Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern raten? Was sollen sie machen? Was sollen sie lassen? Wie würdest du sie ermutigen? Deutschland ist ja kein Gründerland. Ja. Wir tun uns ja schwer, gerade die Jüngeren sind eher zurückhaltend im internationalen Vergleich.
Ja, sehr oft habe ich das Gefühl, dass die eigentlich gründen sollten, nicht gründen und die vielleicht nicht fürs Gründen gemacht sind, eher gründen. Und was meine ich damit ist, dass die Probleme jeden Tag sehen, genau dafür gemacht sind, am Ende auch Lösungen zu schaffen für die Probleme. Also wir haben ja nicht gegründet, weil wir einfach gründen wollten, sondern wir haben eine ältere Person geholfen, die uns dann gesagt hat, dass sie Hilfe braucht und das wirklich regelmäßig und nicht nur von uns zwischen Abi und Studium und danach nicht mehr und Anspruch hat. Ja, also das war ein Problem, was wir gesehen haben und daraus dann eine Lösung geschaffen haben. Es gibt aber leider sehr, sehr viel auch in der Startup-Welt, dass Probleme geschaffen werden, um Lösungen zu verkaufen. Und die werden dann nicht lange im Markt bestehen und deswegen auch vielleicht diese hohe und schlechte Quote von 9 von 10 Startups scheitern. Und die Menschen, die vielleicht aus dem Handwerk kommen, ja, also beispielsweise der Vater ist Handwerker und man steigt in den Betrieb rein, denkt dann digitaler, sieht Probleme, sieht Prozesse, die nicht so super sind. Das ist doch der perfekte Startpunkt, um etwas zu bauen. Ja, erstmal fürs eigene Betrieb und wenn man sieht, dass es gut funktioniert, dann daraus eine Software zu bauen für weitere Dienste. Und genauso auch in der Pflege und der Gesundheitsbranche. Ich glaube, die Pflegefachkräfte, die Leute, die jeden Tag im Krankenhaus sind, die in den Pflegediensten sind, die sehen Probleme, die vielleicht so Otto Normalverbraucher gar nicht sieht und deswegen auch gar nicht lösen kann. Wir brauchen einfach das Lösungsorientierte und dann den Mut auch zu sagen, okay, jetzt wird ihm schließlich ein Problem. Ja? Und man muss das auch nicht all in machen. Man kann auch immer seine Sicherheit behalten. Wir Deutschen mögen die Sicherheit, ist ja auch in Ordnung. Aber man kann ja auch parallel testen, ja, am Wochenende, am Abend immer mal wieder an der Idee arbeiten, bis man merkt, ich bin da wirklich an einem Problem und die Lösung passt auch sehr gut, die wird auch von den Kunden angenommen, um dann auch irgendwann sozusagen all in zu gehen. Also ganz einfach gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, echte Probleme in der Gesellschaft finden und das finden hauptsächlich Leute, die in den Nischen unterwegs sind und dann lösungsorientiert zu sein, so ein Mindset zu haben, lösungsorientiert zu sein. Und dann auch den Mut zu haben, um einfach zu starten, denn ich würde sagen, es gibt vielleicht in keinem Land in der Welt, was einem dann trotzdem so ein Auffangnetz bietet, ja, dass wenn es mal schief geht, dass man nicht unter der Brücke landet.
Fast schon das Schlusswort, aber meine letzte Frage an dich, Adi, was macht dir am meisten Hoffnung, wenn du an die Zukunft denkst, hier in Berlin, in Deutschland, in Europa?
Sehr gute Frage. Aktuell lässt sich das natürlich politisch gerade nicht so gut beantworten, die Frage. Vor allem mit jemand, der vielleicht einen Migrationshintergrund hat, dass sich politisch gerade das vor allem in den letzten Jahren eher negativ entwickelt hat. Hoffnung macht es mir aber trotzdem, dass ich sehe, dass die junge Generation, von der viele sprechen, dass die faul ist, dass die nicht bereit ist zu arbeiten und so weiter und so fort, dass ich sehe, weil ich sehr nah an ihnen bin, dass sie Lust haben, auch etwas zu verändern, dass sie ihre Zukunft in die eigene Hand nehmen wollen, dass sie umweltbewusst sind, dass sie nachhaltig denken und dass sie auch Probleme, echte Probleme lösen wollen. Ja. Was wir brauchen, ist, glaube ich, jetzt diese Kommunikation zwischen alt und jung und nicht auch hier wieder, dass die jüngere Generation gegen die ältere schimpft und die ältere gegen die jüngere und dass wir vielleicht auch von der Politik oder von den Medien gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass wir eher zusammengebracht werden sollen. Deswegen sagen wir auch immer, dass wir Generationen verbinden und das ist der erste Schritt, den wir brauchen, dass wir offen miteinander sprechen und Themen wie Rentenpolitik und so weiter, die wir haben, wo genau dann beide Seiten getriggert werden, dass wir eher gemeinsame Lösungen schaffen. Und am Ende haben wir alle die gleichen Probleme, ob jung oder alt. Und die müssen wir gemeinsam anpacken. Und mir macht auf jeden Fall Hoffnung, dass die junge Generation nicht so ist, wie sie in den Medien beschrieben wird.
Wir haben die beste junge Generation, die wir je hatten. Einer von Ihnen ist Adi Abderrahmane. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.